Ja, herzlichen Dank für die Einführung. Mein Kollege, der Christian Hack, drückt einfach dann immer so aufs Nächste und er hat hier sein Mikrofon. Es ist also sehr angenehm zu erleben, in welchem trauten Kreis wir hier beisammen sein dürfen. Und diese Freude bedeutet, dass wir umso intensiver vielleicht über Ihre Fragen, die dann kommen, diskutieren können. Es ist natürlich klar, dass bei einer solch riesen Anzahl von Praxen, die also Linux in irgendeiner Weise einsetzen, dass das schon eine Besonderheit darstellt, weil das bei Ihnen gar nicht oder beim normalen EDV-Benutzer gar nicht präsent wurde. Als ich das bei meinen Kollegen im Linux-Verband mal erzählt habe, dass also in so recht vielen Praxen doch Linux schon eingesetzt wird, da hat das einfach kaum einer glauben wollen, weil in der normalen, sagen wir mal, Behördenstruktur ist es so, dass wir da doch mit unserer Linux-Situation noch etwas in einem geringeren Umfeld tätig sind. Ja, trotzdem, es gibt natürlich Unterschiede. In welcher Weise wird jetzt Linux in diesen Praxen überhaupt eingesetzt? Ist die Frage. Wir können also anfangen mit einer einfachen Routerlösung. Das ist natürlich so, dass da ganz bestimmt noch viel, viel mehr Praxen mit Linux arbeiten würden, wenn wir die auch dazu zählen. Immerhin habe ich so den Eindruck, gibt es also schon fast keine moderne Waschmaschine ohne Linux demnächst. Ja, dann gibt es die Praxen, die also mit reinen Samba-Lösungen, die mein Kollege Dr. Lotzen eben vorgetragen hat, arbeiten, wobei ich da jetzt nicht in das technische Detail reingehen will. Also da ist er bestimmt der Mann, der Ihnen da bessere und intensivere Hintergründe hat erzählen können. Diese reinen Samba-Lösungen sind aber eben immer noch nicht das, was ich unter einer Linux-Arbeit in Praxen verstehe. Dann gibt es die reinen Speicherlösungen. Meist werden also von einem ganz normalen Linux-Umfeld, von einem ganz normalen Windows- oder sonstigem Betriebssystem-Umfeld, wird also der Linux-Server als Speichermedium genommen. Ja, auch das ist dann leider die Situation einmal noch zurück. Das ist die Situation, dass wir also in solchen Netzen eben noch nicht das finden, was wir unter diesen 4000 Arztpraxen verstehen, weil da wird zwar Linux auch eingesetzt, aber der Desktop ist noch nicht in Betrieb an den einzelnen Arbeitsstationen. Das heißt also, der Linux-Desktop, der eine wirklich völlige, vernünftige und sinnvolle Alternative zu anderen Umgebungen darstellt, der also in unseren Arztpraxen, nicht in unseren alleine, sondern da sind ja viele, viele Hersteller mit beteiligt, die ihre unterschiedlichen Lösungen auf Linux portiert haben. Dieser Linux-Desktop hat einfach seine ganz besonderen Vorteile, gerade im medizinischen Umfeld, mit der Möglichkeit von einem Desktop auf den nächsten. Und jeder, der schon damit gearbeitet hat, kennt diese. Tja, jetzt das Nächste. Ja, dann die Programme, welche einfach unter Windows- und DOS-Emulationen laufen. Das sind dann die, die wir da schon bei den 4000 mitzählen, weil wenn wir natürlich, wie zum Beispiel die Kollegen von APW, Arztpraxis Wiegand, die dann unter einer sinnvollen, ein ehemaliges DOS-Programm, unter einer sinnvollen Möglichkeit jetzt mit einem DOS-EMU unter Linux laufen lassen. Ei, bitteschön, die können ja selbstverständlich auf dieses Programm auch in einem, von einer Arbeitsstation zugreifen, die eine reine grafische Linux-Oberfläche hat. Und hat dann den Vorteil, dass also die Integration schon viel weiter fortgeschritten ist. Dann haben wir die ehemaligen DOS- oder Windows-Programme, welche als Programme selber neu übersetzt und kompiliert werden und dann auch unter Linux lauffähig sind. Ja, diese Programme haben, ist also so bei dem, was ich Ihnen da vortrage, die nächste Steigerung, dass also diese Programme auch, sagen wir mal, immer mehr sich in diese Linux-Umgebung so hineinpassen, als wenn man, dass man den Eindruck hat, ey, jetzt haben wir wirklich ein richtiges Linux-Umfeld. Jetzt kommt aber das Schmankerl. Es gibt Unix-Programme, die so lange auf dem Markt sind, da hat der Bill Gates noch in die Windeln gemacht. Es ist also so, dass diese Unix-Programme wirklich
für Sie, also für den Anwender, eine solche Stabilität aufweisen, mehr Benutzerfähigkeit, die also, wo DOS- oder Windows-Programme nur von Träumen selbst heute in ihrer Perfektion nicht so herstellen können, die sind da seit 15 Jahren wirklich tagtäglich im Einsatz. Und das sind Unix-Programme. Und unser Linux ist nun mal ein Unix-Programm. Und hier ist es also völlig einfach zu sagen, dass Unix-Programme, welche für Linux angepasst und neu übersetzt werden, das sind Programme, wo ich sage, ei, jetzt sind wir auf dem richtigen Linux-Umfeld. Da macht's Laune in einer Arztpraxis, in einer Rechtsanwaltspraxis, in einer Behörde, in einem Unternehmen wirklich sinnvoll, vernünftig zu beraten und dann natürlich auch den Windows-Rechner noch mit zu integrieren. Ja, ist völlig klar, der muss ja auch da sein, wo es vielleicht wirklich noch gebraucht wird. Weil so viele EKG-Hersteller oder Gerätehersteller gibt es nun mal nicht, dass sie also problemlos, dass die also alle ihre Treiber und alle ihre Möglichkeiten auf Linux anpassen. Da, wo Windows sinnvoll eingesetzt wird, setzen wir Windows sinnvoll ein. Völlig klar. Ja, Unix-Programme, welche dann aber vorher vielleicht eine popelige ISAM-Datenbank hatten, um ein Beispiel zu nennen, die dann also wirklich seit 15 Jahren sehr stabil läuft. Aber da ist nichts von einer aktuellen, modernen Datenbank zu spüren. Wenn wir eine solche Datenbank weiter benutzen, dann funktioniert das zwar mit viel, viel Aufwand und Trickserei. Ich denke da an das David von der Compo Group, welches ich also 10 Jahre lang betreuen durfte. Und als man dann gemerkt hat, dass ich dann also gesagt habe, ei nein, also Compo Group Abhängigkeit will ich nicht. Dann habe ich dann lieber gesagt, nee, also lassen wir die Betreuung eines solchen großen Konzernprogrammes sein und machen nur unsere moderne, freie Softwarerichtung, auf die wir auch gleich noch zu sprechen kommen. Ja. Wenn wir dann aber Datenbanken haben, auf denen wie die MySQL oder PostgreSQL sind, dann haben wir alle modernen Möglichkeiten der Integration in einem Netz. Wir können eine Client-Server-Struktur herstellen, wie sie also bei zum Beispiel bei einer proprietären ISAM-Datenbank so nicht möglich war. Wo geht's hin? Es sollte hingehen zu einem Abrechnungsprogramm, welches also wirklich die Grundlage für freie Verwaltungssoftware ist. Da geht die Richtung hin, da sollte sie hingehen, nach unserem Empfinden. Natürlich muss das Verwaltungsprogramm zertifiziert sein, weil also wichtig war als Hintergrund noch, wenn ich einer Arztpraxis oder ja, ich weiß nicht, in welchen anderen Berufsschichten eine Zertifizierung auch noch so streng ist wie in dem medizinischen Bereich. Wenn ich also in einer Arztpraxis eine Abrechnung machen will mit einem Abrechnungsprogramm, dann muss das von der KBV, Kassenärztlichen Bundesvereinigung, zertifiziert sein. Und deswegen braucht man einen funktionierenden Abrechnungskern, der also in der Lage ist, tatsächlich, ohne dass er immer vielleicht auch manipulierbar ist, dass er wirklich sinnig und vernünftig arbeitet. Und ein solcher Abrechnungskern muss aber dann einmal eben KBV zugelassen sein. Einer unserer Presseleute, die da mal nachgefragt haben, hat dann gesagt, ey, das muss aber dann auch regelmäßige Updates haben. Ist natürlich selbstverständlich. Aber genau das ist natürlich der Kasus Knactus. Bei einer völlig freien Umgebung, wie wir sie in der Linux-Welt haben und wie wir ja auch in der Linux-Welt zu Hause sind, ja, die ist natürlich irgendwo konträr zu der Problematik, dass ich andererseits eben auch eine zertifizierte Situation haben muss, die ich
für auf Terminals lauffähig. Und der nächste Punkt, zu dem ich komme, das sind dann die grafischen Masken. Das ist dann das Meditux. Und weil das auf einer offenen Datenbank basiert, kann auf alle Daten zugegriffen werden. Das ist sehr schön für den Arzt, der kann alle Daten sehen und es ist sehr schön für Programmierer, die eventuell sich beteiligen wollen, weil der volle Zugriff ist darauf gewährleistet. Und alle modernen Programmiersprachen haben kein Problem, auf SQL zuzugreifen, womit man leicht Sachen herstellen kann. Okay, dann erzähle ich noch schnell ein paar Sätze zum Meditux. Hier sehen wir zum Beispiel die Verbindung vom Textorientierten zum grafisch Orientierten. Das heißt, wenn man hier jetzt zum Beispiel im Textorientierten einen Patienten aufruft, so erscheint er auch gleichzeitig im Grafischen. Und im Grafischen gibt es jetzt schon einige Masken, aber da sind wir natürlich auch auf Hilfe der Community angewiesen, dass sich das wirklich so durchsetzt, dass man viele Entwickler hat, damit man ein wirklich großes Projekt draus machen kann. Aber wir haben eben schon mal damit angefangen. Es gibt jetzt das Meditux Office, haben wir es genannt. Da können in OpenOffice Vorlagen erstellt werden. Und wenn man den Button Drucken betätigt, dann werden diese Vorlagen mit den Daten des jeweiligen Patienten direkt ausgefüllt. Dazu wird OpenOffice benutzt, es tritt aber nicht in Erscheinung. Das heißt, die merken gar nicht, dass OpenOffice den Brief ausfüllt, sondern sie warten 5 Sekunden und der Brief ist fertig. Das kann ich Ihnen hier mal zeigen. Das heißt, die machen sich eine Vorlage mit OpenOffice und diese Vorlage, da machen sie über Feldbefehle, machen sie einige Daten aus der Datenbank, tun sie da rein, speichern das Ganze ab und hier einfach den Button drucken und ich weiß, jetzt sieht man es. Hier ist jetzt zum Beispiel der gute Abing Özcan, wurde dann da eingefügt. Und das kann man mit Diagnosen, mit allen Daten. Alle Daten kann man dazu verwenden, diese einzufügen. Die Patientensuche haben wir realisiert, die ist relativ komfortabel. Es wird direkt automatisch kontextsensitiv, sehen Sie, welche Buchstaben Sie eingeben, dann werden die jeweiligen Patienten angezeigt. Ein weiteres Projekt, was wir dazu programmiert haben, das ist das MDX, das ist ein Dokumentenmanagementsystem. Die Arztpraxen erhalten natürlich viele Post und so ein Stichwort ist papierloses Arbeiten. Nur wenn man die Daten abspeichert, dann muss man irgendein System haben, um diese auch wiederzufinden. Wie wir das gemacht haben, die Daten werden in bestimmten Ordner gespeichert zu dem jeweiligen Patienten. Man hat die Möglichkeit, einige Stichworte zu dem jeweiligen Dokument einzugeben und anhand dieser Stichworte kann man das Dokument später wiederfinden. Jeder Patient hat einen solchen Patientenordner und man wird dann direkt in den Patientenordner verwiesen und auch direkt auf das jeweilige Dokument. Das jeweilige Dokument kann dann auch direkt aufgerufen werden. Ein weiteres Projekt ist die OpenOffice-Anbindung. Da wird der Herr Lohmer eine Kleinigkeit drüber erzählen. Ja, und das wäre es erstmal von meiner Seite.
Ja, Florian Lohmer ist vor 3 Jahren bei uns begonnen, wurde ausgebildet zum Fachinformatiker und hat sich ganz intensiv und mit Freude in die Programmierung der OpenOffice-Ebene hineingedacht und übernimmt diesen Part.
Ja, also mein Themenschwerpunkt ist halt ein bisschen das OpenOffice. Das OpenOffice wollen wir mit dem Meditux zum Beispiel benutzen, um hier angezeigt zum Beispiel Statistiken fahren zu können, Auswertungen zu machen oder auch diverse Eingabemasken halt auf der Grafik zu erschaffen. Die Eingabemasken, Herr Hack hat ja vorhin schon ein paar andere gezeigt, die auf Qt basieren. Die OpenOffice-Eingabemasken, damit wollen wir zum Beispiel einfach zeigen, dass man nicht unbedingt ein Programmierer sein muss, um an diesem Meditux-Projekt mitarbeiten zu können. Mit OpenOffice sind natürlich sehr leicht solche Masken zu machen. Ja, das zum Beispiel wäre jetzt eine kleine Statistik. Hier oben in diesem Feld, wie man sieht, das sind jetzt Daten, die wirklich aus der Datenbank kommen, die hinter dem Arztprogramm liegen. Und dazu kann man sich natürlich schöne grafische Statistiken erstellen lassen. Ja, hier zu sehen ist jetzt, was ich gerade angesprochen habe, so eine kleine Eingabemaske, die jetzt nicht wieder die Programme von Herrn Hack halt auf Qt oder anderen Programmiersprachen basieren, sondern diese Maske ist wirklich rein mit OpenOffice erstellt, aber genauso funktionstüchtig. Wenn Sie sich vielleicht noch an die Eingabemaske von dem Arztprogramm Compromed vorhin erinnern, diese Maske stellt jetzt vom Prinzip her genau das Gleiche dar. Hier oben werden halt der Patientenname, die Adresse und so weiter angegeben. Man kann durch die kompletten Daten in der Datenbank blättern und genauso gut auch neue Daten anlegen. Ja, das sind halt so ein paar Kleinigkeiten, die wir halt mit dem OpenOffice machen möchten. Zum einen die Brieferstellung mit OpenOffice OrgWriter. Dazu haben wir halt eine kleine Schnittstelle geschrieben, die auf der OpenOffice eigenen Makrosprache basiert. Diese greift halt auf die Daten des momentan aufgerufenen Patienten innerhalb des Compromet zu. Funktionsmäßig funktioniert das Ganze so, dass man sich als erstes Vorlagen erstellt, die man natürlich braucht, wie man sie haben möchte. Dort werden Variablen eingefügt, alle halt, die in der Datenbank zur Verfügung stehen, und auf diese Art und Weise hat man natürlich sehr schnell die Briefschreibung für seine Praxis erledigt und auch auf eine, ja, ich denke mal, moderne und anspruchsvolle Art und Weise. Weiterhin kann man dann mit dieser Schnittstelle die Daten auch in einem Patientenordner abspeichern, sprich jeder Patient, der im Compromet vorhanden ist, hat einen eigenen Ordner, wo auch nur seine Dokumente reingespeichert werden. Ja, hier nochmal ein kleines Bild von der Schnittstelle. Was hier jetzt zu sehen ist, sind zum Beispiel ein paar von den Variablen, die eingefügt werden können in so einen Brief, die natürlich dementsprechend auch in der Datenbank vorhanden sind. Diese Schnittstelle ist natürlich noch nicht so weit ausgereizt, als dass man sagen könnte, sie wäre vollends fertig, sondern ist wirklich halt auch noch zur Entwicklung freigegeben und wird ständig weiterentwickelt mit Funktionen, die halt noch benötigt werden können. Ja, soweit dann zu der OpenOffice-Arbeit und den diversen Schnittstellen, die wir halt mit dem Meditux verbinden möchten. Und an dieser Stelle würde ich wieder...
Ja, also herzlichen Dank. Ist jetzt die Frage, ob speziell zu OpenOffice an unseren Kollegen eine Frage sein sollte, dann die vielleicht jetzt so zwischendurch gerne stellen. Wenn das aber nicht der Fall ist, dürfte ich Herrn Dr. Marc Kämmerer bitten. Er hat ein eigenes Projekt an der Uni Mainz, der also mit uns gemeinsam sein Projekt, welches er da gleich vorstellt, mit auf die Linux-Ebene portieren wird. Und uns ist ja allen klar, dass die Welt nicht so bestehen bleibt, dass also in jeder Arztpraxis so eine kleine Enklave ist. Also vor 3-4 Jahren, als ich mit den Kollegen vom Linux-Verband diskutiert habe, wie wird Linux in einer Praxis oder in einer Behördenumgebung eingesetzt, da war das noch so ein Thema, dass man mir eine dolle Speicherlösung zentral über das Netz angeboten hat und ich durfte dann so antworten, ei nein, das machen wir in der Arztpraxis nicht, die gehen nicht ins Internet, die haben einen Server mit einem schönen Band und diese Welt ist bis heute zu 90% noch genauso in Ordnung. Aber wo die Welt nun mal hingeht, ist uns allen klar, es geht dahin, dass wir also eine Vernetzung auf der einen Seite der Arztpraxen, Kliniken, Krankenkassen, kassenärztlichen Vereinigungen und so weiter herstellen müssen. Die muss sicher sein, die muss uns also wirklich keine Angst machen. Deswegen muss sie offen programmiert sein, damit jeder nachschauen kann. Und sie darf eins nicht, sie darf bitte nicht von großen Konzernen manipuliert werden können. Danke. Bitte sehr.
Ja, vielen Dank. Kämmerer. Mein Name ist Marc Kämmerer. Wie gesagt, das kam jetzt sehr überraschend. Ich habe die Möglichkeit, hier unser Teleradiologie-Projekt vorzustellen. Wir hatten eine Zielsetzung gehabt. Wir hatten aus der Uni Mainz eben die Anforderungen, aus der Peripherie Daten zu übertragen. Ist eigentlich nichts Besonderes, aber das Problem im Gesundheitswesen ist, die Daten müssen entsprechend sicher auch verpackt sein und damit den verschiedenen gesetzlichen Ansprüchen auch Genüge tragen. Was wir im Auge hatten dabei, war einfach, dass man selektiv, standardisiert Daten austauschen kann. Alles, was an IT da war, soll auch irgendwo verwendet werden können, weil kleine Krankenhäuser haben nun mal nicht so viel Geld wie eine Uniklinik. Dementsprechend muss es auch einfach zu administrieren sein, die ganzen gesetzlichen Vorgaben natürlich zu erfüllen, das ist kein Thema. Und auch die anderen Sicherheitsvorgaben, die im Krankenhaus entstehen, wie Firewalls etc., auch das soll eben dabei berücksichtigt sein. Wir haben damit ein Projekt gestartet, das ist im Augenblick noch auf Windows, soll eben auf Linux auch dann portiert werden. Wir haben das Ganze Secure Telemedicine genannt, das heißt SecTelemed als Produktnamen in Anführungszeichen. Und das Ganze basiert darauf, wir haben uns im Open Source Markt einfach mal umgeschaut, was gibt es denn an Standardsoftware. Und da sind wir relativ schnell fündig geworden. Es gibt einmal das SSH, SCP für den gesicherten Datentransport. Es gibt E-Mail, auch da kann man durchaus was mitmachen. Die Kommunikation sollte eben nicht online stattfinden, sondern nearline. Das heißt, wir haben irgendwo einen Server stehen, nach dem E-Mail-Prinzip, auf dem werden die Daten abgelegt, verschlüsselt und wieder abgeholt auf der anderen Seite. Damit habe ich nicht das Problem, dass ich praktisch wie bei einem VPN irgendwo die Netze miteinander verbinde. Ich kann das zwar entsprechend absichern, aber es ist doch durchaus mit Konfigurationsaufwand verbunden. Und wenn einer an irgendeinem Ende einen Fehler macht, habe ich dadurch durchaus ein Netz praktisch geöffnet. Und dadurch, dass das eben organisationsübergreifend ist, ist das nicht tolerabel. Was wir gemacht haben, ist ein Wrapper-Programm zu schreiben, was dieses Sectelmate darstellt. Und das fasst eben die verschiedenen Komponenten aus dem Open-Source-Bereich zusammen. GNU-PG als zentrale Komponente eben für die Verschlüsselung der Daten, dann OpenSSL auch für die Übertragung, auch für die Verschlüsselung zum Teil mitverwendet, PuTTY und dann für den Medizinsektor, vor allen Dingen eben in der Radiologie, DICOM ist dort praktisch der Standard für die Datenübertragung und da gibt es ein DICOM-Toolkit, was auch frei verfügbar ist, dann verschiedene andere Komponenten eben noch dabei. Wie sieht das Ganze aus? Effektiv, wir haben einmal eben das Bildnetzwerk, also das DICOM-Netzwerk für die Mediziner unter Ihnen, die das vielleicht kennen. Und die zweite Quelle eben, um Daten zu übertragen, ist das ganz normale Filesystem. Wir können beides verarbeiten. Das heißt, Sectelmate steht eben als Server-Applikation auf einem Gateway zur Verfügung und sammelt die Daten quasi ein über diese standardisierten Schnittstellen, einmal über DICOM, einmal über das Filesystem. Auf dem Server selbst findet dann für den Bildtransfer eine verlustfreie Kompression statt. Das heißt, wir dürfen als Radiologe nur im bestimmten Umfang die Bilddaten verlustbehaftet komprimieren. Da gibt es aber im Augenblick auch noch nicht so richtige Gerichtsurteile dazu. Deswegen verlustfreie Kompression. Die Daten werden verschlüsselt und dann wird der Datentransfer automatisiert eben durch dieses Gateway über den gesicherten Datentunnel stattfinden. Das einmal eben über das SSH-SCP-Protokoll beziehungsweise eben über die Secure-Varianten E-Mail. Auf die Art und Weise haben wir schon ein paar Installationen eben vorgenommen. Es gibt einmal, ist natürlich zentral, die Uni Mainz war eben praktisch der Initiator davon. Dann unsere erste Installation in Bad Kreuznach, die Diakonie. Dann kam gleich das zweite Krankenhaus dazu. Auf die Art und Weise wurden Daten einfach zu Konsultationszwecken ausgetauscht. Dann gibt es eine Radiologenpraxis in Bingen, die hatten wir angeschlossen. Das Krankenhaus hinten dran ist quasi auch mit angebunden. Das Ganze ging dann weiter auch in Rüdesheim, quasi um die Ecke. Da wird richtig Teleradiologie nach Röntgenverordnung durchgeführt. Für die Nichtmediziner unter Ihnen, das ist ein bisschen mit mehr Aufwand verbunden, organisatorisch und auch rechtlich. Das Ganze geht natürlich auch für den wissenschaftlichen Datentransport. Auch da haben wir in verschiedenen Projekten das eben angesetzt, dass über einen Server die Daten ausgetauscht werden. Einfach im Gegensatz dazu können wir natürlich auch das Ganze über einen Webserver machen, aber das war insgesamt durchaus stabiler und etwas flexibler. Um einfach mal zu zeigen, was man überhaupt dafür braucht, wir können ganz unten anfangen. Für einfachste Übertragung reicht im Endeffekt die billigste DSL-Leitung, die ich mal kriegen konnte. Die gibt es schon gar nicht mehr. Da haben wir insgesamt über die Jahre hinweg jetzt so 105 GB komprimiertes Datenmaterial drüber geschickt. Das sind, wenn man es mal mit einer dicken Zahl versehen möchte, so rund 800.000, 850.000 CT-Bilder. Jedes von den CT-Bildern hat in etwa ein halbes Megabyte an nicht komprimierten Daten, grob geschätzt. Um das in Form zu packen, wenn ich jetzt eine Computertomographie des Schädels nehme, da gehen wir von etwa 30 Bildern aus, die übertrage ich mit so einer Leitung in etwa 8 Minuten, 10 Minuten, je nachdem, wie der Traffic eben da drauf ist. Wenn ich jetzt vom Rest vom Körper eine Untersuchung mache, da kriege ich auch unweigerlich mehr Bilder. Dafür wird es dann etwas länger dauern, da bin ich dann schon im Stundenbereich mit der Übertragung. Aber es ist halt immer die Frage, was möchte ich bezahlen, was möchte ich erreichen? Und ich denke, damit kann man zumindest auch mal im Low-Budget-Bereich tatsächlich sehr effektiv arbeiten, wie wir das mit Bad Kreuznach auch gezeigt haben. Verfügbarkeit war hoch, wir hatten eigentlich so gut wie keine Ausfälle. Es gab mal eine Migration beim Server, da hat es dann doch nicht mehr so ganz funktioniert, aber effektiv läuft das einfach durch. Da gibt es auch keine großen Probleme dabei. Die Niedergelassenen, eben die Kollegen in Bingen, Die haben es etwas besser, Standleitung 1,5 Megabit pro Sekunde. Da geht halt ordentlich was durch, da haben wir keine Probleme mit Transferzeiten. Das wird einfach übertragen. Interessant war da einfach auch zu sehen, es ist nicht nur der reine Datentransfer jetzt interessant, dass praktisch die große Uniklinik den Kleinen irgendwelche Dinge zukommen lässt, sondern es ist wirklich ein reger Austausch und dementsprechend hat sich das quasi für beide Seiten auch gelohnt, sowohl für das Krankenhaus, was hinten dran ist, als auch für die Praxis selbst, als auch für uns als Radiologie, weil wir haben festgestellt, dass die Daten bzw. die Patientenströme sich sehr wohl überschneiden und auf die Art und Weise kann man da sehr dynamisch auch agieren. Ja, die Teleradiologie nach Röntgenverortung ist vielleicht jetzt weniger interessant. Auch das funktioniert. Da ist ein regelmäßiger Austausch, ist nicht viel, aber 8 Schädel-CT-Studien pro Monat ist zumindest mal etwas, was funktioniert. Auf dem wissenschaftlichen Sektor haben wir eben die Software anpassen können, relativ problemlos, um auch die Daten anonymisiert durch die Gegend schicken zu können. Gerade dann, wenn Sie Patientendaten haben, ist das immer ein großes Thema. Allein die Verschlüsselung reicht eben nicht unbedingt aus, sondern man darf natürlich auf der anderen Seite auch nicht das Recht auf Persönlichkeit eben an der Stelle verletzen. Integration in Workflow war auch kein Problem. Das heißt, was wir zeigen konnten, ist eigentlich damit, dass Telemedizin mit einfachsten Mitteln eben möglich ist und Open Source an der Stelle extrem zuverlässig einsetzbar ist. Wir können die gesetzlichen Vorgaben erfüllen und sind damit sehr flexibel, auch dadurch, dass wir praktisch den Code zur Verfügung haben, das an die Gegebenheiten anzupassen. Ja, vielen Dank. Wenn Sie weitere Fragen haben, gerne.
Ja, ich bitte Sie, Fragen zu stellen, konkret zu diesem Thema, gerne.
Die Infrastruktur voraussetzt, gibt es auch eine Organisation, die wir die Deutsch-Deutsche Gesellschaft ins Leben gerufen haben, um damit eben zertifiziert Geschütze auszutauschen und haben damit auch eine nach dem Signatur gesetzt, eine fortgeschrittene Signatur. Aber das geht nicht.
Aber das stimmt nicht. Tja, herzlichen Dank für diese Projektvorstellung. Also, ich sehe die Aufgabe einer Unternehmensberatung, die sich zum Ziel gesetzt hat, freie Software in der Medizin möglich zu machen, darin, dass wir eigentlich nichts anderes wie sinnvolle Tischler sind. Tischler bedeutet für mich, ich bringe viele, viele Menschen für ein gemeinsames Ziel an einen gemeinsamen Tisch. Und das möchte ich Ihnen einfach zeigen, dass das sinnvoll und möglich ist. Wenn ich also sehe, dass also Marktführer, das ist ja so, dass es also viele Konzerne gibt, die also nacheinander jede Menge kleine Programme aufgekauft haben auf dem Markt. Die können sich das nun mal leisten, da ist das Geld, das ist einfach so. Das Programm, welches ich vor 10 Jahren begonnen hatte mit zu vertreten, das war zum Beispiel ein Programm David von Data Vital. Und dieses Programm ist also vor 6 Jahren dann aufgekauft worden von der Combo Group. Wenn man jetzt sagt, okay, so eine große Gruppe beherrscht also zum Schluss dann 54% des Marktes, 54% der Arztpraxen, dann wäre das ja noch gut, wenn jedes einzelne Programm für sich alleine dasteht und in einem fairen Wettbewerb da ist. Aber da gibt es ein Thema, nämlich die Telemedizin. Und die wird auf einmal für den gesamten Konzern identisch gemacht. Ja, und da habe ich irgendwo so gedacht, als freier Unternehmensberater kriege ich da so meine Ängste und sage, da ist es mir doch lieber, ich kann bei einem Projekt mitgestalten und mitarbeiten und darf auch mal in den Quelltext reinschauen, was denn dahinter den Türen auch wirklich passiert und wo also wirklich Fachleute da sind, die mir dann auch helfen können, wenn ich die entsprechenden Fragen stelle. Das heißt also, man muss nicht immer alles verstehen bei offener Software. Freie Software bedeutet, das ist nicht frei zu verteilen. Aber Offenheit heißt, ich kann nachschauen und kann fragen bis ins Detail. Und da fühle ich mich wohl. Danke. Ja, was sind Verwaltungssysteme freie?
Wie zum Beispiel ein OpenOffice.org ist für jedes Umfeld, ob das jetzt ein Business-Umfeld, egal was, ist es ein freies Verwaltungssystem. Dann unser vorgestelltes Multitux.de, dann das GNUMED.de ist also eine ganz tolle Sache, die seit etlichen Jahren international arbeitet, mit der wir also Kontakt haben, ist also auch so eine Datenarchivierungsebene, die fasziniert mich und wäre also problemlos an unser System wieder anschließbar. Ja, nee, OpenOffice.org wollten wir jetzt nicht. Gestatten Sie die Frage, jetzt mal wirklich, sollten wir mal eine Begriffsbestimmung machen. Was ist freie Software in der Medizin? Weiter. Der Begriff frei. Haben wir nur das Betriebssystem? Nur die Datenbank? Oder können wir auch sagen, frei von irgendwelchen Einflüssen, die mir Angst machen? Bitte beantworten Sie das selber. Wieso ist das überhaupt ein Thema bei uns? Wie viel Freiheit ist eigentlich in einem Umfeld, egal ob es das kleine Sekretariat oder die wissenschaftliche Praxis oder die Klinik? Wie viel Freiheit ist praktikabel? Irgendwo hat die Freiheit ihre Grenzen. Wir müssen auch unter Freiheit verstehen, dass wir natürlich die unfreien Betriebssysteme, die also nicht offen sind und auch unfrei sind, natürlich trotzdem nutzen und da einsetzen, wo es also sinnvoll und möglich ist. Wir haben also dann aber einen ganz, ganz wichtigen Passus dazu, die Offenheit, wenn dann die Betriebssysteme schon nicht völlig frei sind, dann aber bitte wenigstens so offen, dass sie im Quellcode nachschaubar sind. Das heißt also, die Lösung, die uns eben vorgestellt wurde, wurde ja unter Windows-Betriebssystemen praktiziert. Sie ist aber im Quelltext nachschaubar. Und das ist also dann egal, ob das unter einem Betriebssystem, wo mein Herz auch dran hängt, an einem Mac oder an anderen Betriebssystemen, egal wo, Hauptsache wir können nachsehen. Hauptsache wir haben einen offenen Quellcode. Darum geht's. Weil alles andere macht Angst. Das Praxisnetz in allen sinnvollen Kombinationen, in aller Freiheit zu planen und zu informieren, die Ärzte, und dann das zu realisieren, da sehen wir unsere Aufgabe drin. Ja, die persönliche Bemerkung sei mir also zum Schluss gestattet, dass ich in einer Zeit geboren wurde, wo Freiheit eben wirklich eine ganz besondere Bedeutung noch hatte. Und, gut. Hallo. Und dabei einfach nur nochmal von mir auch die Bemerkung, es gibt eben die zwei Personen, die mich besonders beeindrucken, das ist nun mal der Linus und das ist der Bill. Beide beeindrucken mich, nur mit völlig unterschiedlichen Motiven. Weiter. Bill, der Spitzenorganisator, konsequente Zielverfolgung. Und was ist mir bei unserem Linus so wichtig? Inbegriff von freier Software, Selbstbestimmung. Weiter. Sie haben es gelesen. Sinnvolle und notwendige Standards setzen. Absolut notwendig. Ja. Und genau das, was ich Ihnen mit meiner Mannschaft hier vortragen durfte, ist das Ziel, was wir uns mit unserer jungen Mannschaft setzen in Zukunft, vor brechend vollen Hörsälen, genau diese Dinge vortragen zu dürfen. Und die Presse wird mit und mit, ganz sicher, immer aufmerksamer, weil wenn die Bevölkerung Angst vor einer Gesundheitskarte bekommt, und wenn die Bevölkerung langsam anfängt zu überlegen, ei, was passiert mit meinen Daten? Muss ich denn so gläsern sein, dass alles auf einem zentralen Server gespeichert wird? Oder gibt es da nicht die Alternative, ich habe eine persönliche CD, die kontrolliert im Zugriff nur bei mir persönlich ist? Gibt es da diese Alternativen, die es mir möglich machen, mit absolut sicherer Übertragung und nachschauen können in den Quelltext, trotzdem Individualität zu bewahren? Ja, wenn es die gibt, um Gottes Willen, dann lassen Sie uns die anpacken und helfen Sie uns dabei. Ich danke Ihnen.
Ja, Herzlichen Dank, Herr Hecken. Ich glaube, es war interessant, einfach zu sehen, zum einen, warum 4.000 Arztpraxen sich bereits für Dinge entschieden haben, die mit freier Software intensiv zu tun haben. Und ich glaube, das, was Sie ganz zum Schluss angesprochen haben, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Es kommt vielleicht so ein bisschen zu kurz, um den Leuten deutlich zu machen, warum freie Software für viele Dinge, die in Zukunft auf uns zulaufen werden, in der immer weiter fortschreitenden Technologisierung, in der immer weiter fortschreitenden Situation, Datenverarbeitung und leider nicht nur Verarbeitung, sondern auch Speicherung zu betreiben, wie man da mit sinnvollen Konzepten auch gegensteuern kann, um nicht zu einem gläsernen Patienten zu werden, und zwar vor allen Dingen nicht dort zu einem gläsernen Patienten zu werden, wo man das eigentlich gar nicht muss, vielleicht bei Arbeitgebern oder anderen Organisationen. Herzlichen Dank. Sie haben natürlich die Möglichkeit, noch Fragen auch zu stellen. Sicherlich gleich auch am Stand noch mal Fragen zu stellen.
Ja, denn, wir haben am Stand die Situation, dass wir diesen Vortrag so in losen Folgen immer gerne für Sie noch mal wiederholen, weil mir ist völlig klar, dass also irgendwo die restlichen 200, die hier reinpassen, ja in den nächsten Tagen kommen. Deswegen mache ich also den Vortrag in den nächsten Tagen konsequent am Stand weiter und freue mich dann da auf den Dialog. Aber bitte löchern Sie uns noch mit Fragen. Florian, komm noch eben bitte auch mal hoch. Vielleicht kommt da also irgendwo zu den Fachgebieten jetzt noch Fragen. Danke, wenn Sie ans Mic gehen, dann wollen Sie ans Mikrofon gehen da vorne? Einfach reinsprechen. Ist okay, gut.
Vielleicht gehen Sie doch einmal ans Mikrofon, es ist besser.
Okay. Danke.
Ja, nur kurz. Wir haben nur MySQL und ProgressQL gehört. Ich arbeite hauptsächlich mit Oracle und Sybase. Und die Frage ist ja, ist das vorgesehen, in der Zukunft auf solche Datenbänke umzusteigen oder so? Weil ich habe nur ProgressQL und MySQL gesehen.
Okay. Es ist einfach Folgendes, wenn wir von freien, wirklich freien Projekten sprechen, dann möchten wir natürlich wie OpenOffice eine völlig freie Office-Lösung einsetzen, die im Quellcode einsehbar ist. Dann möchten wir wie Postgres eine völlig freie Postgres-Lösung einsetzen, die im Quellcode einsetzbar ist. Aber wenn Sie sich die beiden Datenbanken Oracle und Postgres ansehen, dann gibt es da also so marginale Dinge, die bei 5000 Usern so anfangen, die dann vielleicht Oracle besser kann wie Postgres, die aber in keinster Weise eine Motivation für uns bieten würden, auf Oracle umzusteigen, weil es ist nun mal nicht im Quelltext frei. Weshalb soll ich es machen? Wenn Sie dann aber unseren freien Quelltext nehmen mit seinen SQL-Anweisungen und dann selber auf Ihre Oracle-Datenbank stricken und dann brav die Lizenz bezahlen, dann bitte machen Sie auf Oracle, ist null Problem. Damit die Frage beantwortet? Danke.
Gut.
Da war noch was?
Fragen? Wie sieht es denn aus mit der Integration bereits vorhandener Daten? Also, ich stelle mir jetzt eine Abfrage vor, die haben ja schon irgendwas.
Ja.
Die wissen vielleicht gar nicht mehr, was da für eine Datenbank runter ist.
Ja.
Nee,
ist also, ich bedanke mich für die Frage. Man kann natürlich in so einer Sache nicht alles reinpacken. Also zum Glück gibt es ja Standards, die also tatsächlich auch in Bereichen gesetzt werden, wo es also Konzerne gibt, wo es also große Unternehmen gibt und wo es also ein Minimum an Zusammenarbeit geben müssen. Solche Standards sind zum Beispiel BDT-Schnittstelle, Behandlungsträger, Datenexport, den hat jedes Abrechnungsprogramm in Deutschland. Dann gibt es LDT, Labordatentransport, dann gibt es ADT, Abrechnungsdatentransport. Und alles diese Schnittstellen sind ein vernünftiger Standard. Das heißt also, jedes Programm, was auf dem Markt ist, kann mit den OpenOffice-Schnittstellen, die über die BDT-Dateien gefüttert werden, natürlich problemlos zusammenarbeiten. Herr Lohmer macht dann die Anpassung an jedes Programm. Das heißt also, wenn Sie zum Beispiel ein M1 haben, wenn Sie ein Turbomed haben, wenn Sie also irgendwo ein Albis haben oder irgendwo anders tolle Programme, die in einem großen Konzern zu Hause sein dürfen und damit eben nicht frei sein können. Aber wenn Sie die haben, um Gottes Willen arbeiten und so weiter, solange Sie keine Angst haben, ist doch Ihr Problem. Und dann können Sie die aber auch über diese definierten Schnittstellen natürlich mit bedienen und anpassen. Ja? Das heißt also, es würde kein Programm auf dem Markt möglich sein, was also nicht die Labordaten hin und her schickt. Es gibt kein Programm, welches nicht die Abrechnungsdaten über die Diskette und später über die EDV an die Zentrale gibt. Irgendwo muss er ja sein Geld herkriegen. Und da sind Standards, die sind also seit 15 Jahren geboren und die sind also zum Glück vorhanden. Nur die Standards bedeuten ja nicht, dass man in die einzelnen Programme wirklich reingucken kann, wie die Standards dann zu Rande kommen. Weil dann auf einmal sagt dann der Doktor, der also so ein Programm einsetzt, was also so ganz toll ist und so viele, viele Fenster und alles ganz schön grafisch. Ja, ich habe da immer einen Unterschied zwischen dem, was ich von der KV bezahlt kriege und zwischen dem, was das Programm mir sagt. Ja, sag ich, guck doch mal, wie die Datenbank denn gefüttert wird. Ja, kann ich nicht. Ja, sag ich, siehste. Ja, und dann hat er dann Kompromiss genommen. Danke. Das war genau die Situation. Weitere Fragen? Dann hoffe ich, dass Sie den Bacillus ein wenig mittragen. Es ist mir wichtiger, dass in einer solchen vertrauten Umgebung ein offenes, klares Wort über unsere Ziele gesprochen werden konnte. Und Sie multiplizieren es nach außen. Und beim nächsten Mal dürfen wir wieder einen zahlreichen Zuhörerkreis begrüßen. Wir bedanken uns.
Und alle, die gerne um 14 Uhr weitermachen wollen mit dem Business-Kongress, sind natürlich um 14 Uhr gerne wieder hier gesehen. Herzlichen Dank.